Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin Achim, meine Frau Alexandra und ich, wir sind Missionare. Wir haben 7,5 Jahre in Namibia gelebt, waren aber auch in anderen Ländern unterwegs, waren in England 2 Jahre, waren in Nordirland ein Jahr, haben da ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Und den Veit und die Serafin habe ich letztes Jahr kennengelernt im September. Da hatten wir unser ehemaligen Treffen, wo wir studiert haben. Und wir sind ins Gespräch gekommen miteinander und ich hatte ein bisschen davon erzählt, dass meine Frau und ich relativ viel in den letzten Jahren Eheseelsorge gemacht haben. Und dann hatte er mich eingeladen, ob ich nicht auch mal hierher kommen möchte und ein Eheseminar machen möchte. Und das habe ich gemacht das Wochenende. Genau, und so bin ich hier.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja. Lege ich gleich los. Gut, bete ich noch. Jesus, wir danken dir dafür, dass du redest. Und das brauchen wir immer wieder, weil du Worte des ewigen Lebens hast. Und da, wo du redest und wir hören, da merken wir, dass Dinge neu werden. Und dafür danken wir dir, Herr. Bitte ich auch, dass du jetzt durch mich redest. Amen. Ja, was die Kinder machen, machen wir auch. Wir gucken uns auch die Hochzeit in Kana an und was Jesus machen kann. Ich lese vor, Johannes 2, 1 bis 11. 2 Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Hochzeiten damals sind nicht Hochzeiten wie bei uns. Hochzeit bei uns, es geht los, keine Ahnung, sagen wir mal 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und dann ist vielleicht Schluss um 11, 12 oder 1 nachts. Hochzeiten damals, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage, kein Problem. Wenn gefeiert wird, wird richtig gefeiert. Also, Jesus und seine Jünger sind dort dabei. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisung. Der Mann probierte das Wasser, es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich denke, was ähnlich ist, Hochzeiten damals und Hochzeiten heute, ist es jedes Mal natürlich ein großartiges Ereignis. Und damals in Israel viel stärker als vielleicht bei uns, ist das Ganze ein Gemeinschaftsereignis. Das habe ich auch erlebt in Afrika häufig. Wenn Hochzeit gefeiert wird, dann kommt das ganze Dorf. Da werden nicht Einladungskarten verschickt, sondern alle kommen. Was natürlich auch heißt, man weiß nicht unbedingt immer ganz genau, wie viele dann nun da sind. Das kann sein, dass das Dorf kommt, aber vielleicht hatte irgendjemand gerade noch 20 Gäste zu Besuch. Dann kommen die auch alle mit. Das heißt, es ist gar nicht so leicht zu kalkulieren, wie viel Wein brauchen wir denn nun? Und damals war es auch klar, dass es eine Frage der Familienehre ist, dafür zu sorgen, dass genug da ist. Und nun hat also die Familie hier versagt, denn das Ganze geht völlig daneben. Und Maria, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht waren es Verwandte von Maria, die geheiratet haben, vielleicht war sie irgendwie involviert. Auf jeden Fall, Maria bekommt es zuerst mit. Und da sind wir auch schon gleich beim Thema Ehe. Männer sind ja manchmal ein bisschen schwer vom Begriff. Maria merkt sofort, was los ist. Vielleicht hat sie das besorgte Gesicht von irgendwem gesehen, vielleicht hat sie gemerkt, wie die Diener miteinander tuscheln. So ist das ja bei Frauen, dass sie häufig Dinge wahrnehmen, wo wir Männer irgendwie eine lange Leitung haben und nicht so ganz genau merken, was ist eigentlich gerade los. Auf jeden Fall, Maria merkt es. Und ihr Lösungsversuch ist, Jesus muss es richten. Also geht sie zu Jesus und sagt, Jesus, du musst da was machen. Die haben keinen Wein mehr. Tja, Ich denke, was wir hier bei Maria sehen, ist etwas, was häufig in unserem eigenen Leben auch vorkommt. Wir meinen, wir müssten Jesus vorschreiben, was er zu tun hat. Wir beschweren uns bei Jesus über das, was er in unserem Leben zulässt. Und wir meinen, wir wüssten ganz genau, was sind die Dinge, die Jesus eigentlich tun muss, dass mein Leben wieder in Ordnung kommt, dass mein Leben besser wird. Und dann können wir uns bei Jesus über alle möglichen Dinge beschweren. Warum habe ich diesen Ehepartner geheiratet? Warum haben wir solche Kinder bekommen? Warum habe ich diesen Job? Warum habe ich diesen Chef? Warum lässt du das alles zu, Herr? Das Problem ist, mit der Haltung kommen wir nicht sonderlich weit. Und auch Maria kommt damit nicht sonderlich weit. Jesus weist sie sofort in ihre Schranken. Und das ist damals schon ein starkes Stück gewesen, wenn die Mutter kommt und dem Sohn einen Auftrag gibt, dann zu sagen, das mache ich nicht, das war nicht so einfach hinzunehmen. Aber wir sehen hier etwas bei Jesus, was wichtig ist, auch für unser Leben. Jesus nimmt von niemandem Aufträge an, außer vom Vater. Auch selbst von seiner eigenen Mutter nicht. Und ich denke, wir stehen häufig in der Gefahr, einfach in Situationen aus Druck heraus zu handeln. Ja, Leute erwarten das von mir, was soll ich denn machen? Muss man ja machen, so macht man das. Anstatt zu fragen, Herr, was möchtest du denn von mir? Und vielleicht das ganze Dorf erwartet von mir, dass ich jetzt so handle, aber was willst du denn von mir? Ist das wirklich dein Weg? Aber das sehen wir in ein paar Kapitel später im Johannesevangelium, da sagt Jesus ganz deutlich, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Was ich sage, das sind gar nicht meine eigenen Worte, sondern ich sage das, was ich vom Vater höre. Und es ist schön zu sehen, dass Maria nicht beleidigt ist. Hätte sie ja auch sein können. Sie hätte ja sagen können, also nö, also du meinst irgendwie sündlos und Gottes Sohn zu sein und dann hier einfach mir so eine Bitte abschlagen, ist doch ganz offensichtlich, die Leute brauchen deine Hilfe, du bist der Einzige, der hier was machen kann und dann weist du mich hier einfach in meine Schranken. Nö, also so geht's jetzt nicht. Aber das macht sie nicht. Sie akzeptiert das, als Jesus ihr sagt, das kannst du mir hier nicht vorschreiben, wann und wie ich zu handeln habe. Sie akzeptiert das und geht zu den Dienern und sagt, was immer er euch sagt, das macht ihr. Ist das unsere Haltung Jesus gegenüber? Was immer Jesus uns sagt, das machen wir. Ich denke, da können wir was von Maria lernen. Denn häufig ist unsere Reaktion vielleicht so, dass wir erstmal versuchen, die Dinge selber zu lösen. Vielleicht tritt ein Problem auf in der Ehe und dann sind wir ganz schnell dabei, okay, das muss ich jetzt irgendwie in Ordnung kriegen. Was kann ich da machen? Und dann legen wir los und machen es vielleicht nur noch schlimmer. Anstatt zu warten, Jesus, was willst du? Was ist deine Lösung für die Situation? Denn Jesus hat eine Lösung für die Situation. Und ein bisschen später, ist auch interessant, wir wissen ja nicht, wie viel später Jesus das dann sagt, aber plötzlich sagt Jesus den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Das heißt, Jesus ist innerlich ganz frei, jederzeit das zu tun, was der Vater von ihm möchte. Er hat ja gerade seiner Mutter gesagt, ich mache das nicht. Und jetzt einen kurzen Augenblick später, ich kann mir das nur so erklären, der Vater hat zu Jesus gesagt, okay, und jetzt ist dein Zeitpunkt gekommen, jetzt greifst du ein, jetzt machst du ein Wunder. Und sofort ist Jesus bereit dazu und sagt nicht, fängt dann nicht an, mit dem Vater zu diskutieren, aber ich habe doch gerade meiner Mutter gesagt, ich mache das nicht. Sondern Jesus ist sofort bereit und sagt den Jüngern, füllt die leeren Krüge mit Wasser. Ich finde das wunderbar, dass Jesus so handelt, weil da für uns eine wichtige Wahrheit drin ist. Die Wahrheit ist ganz einfach diese. Leere Krüge reichen für Jesus aus. Und das geht vielleicht manchem von uns so, dass wir auf unser Leben gucken und denken, irgendwo ist nicht das gleiche Feuer da, was mal da war. Vielleicht in mancher Ehe. Es ist so, dass wir denken, wir gucken auf die Ehe und denken, ja, das, was mal da war an Freude und an Liebe, an Zuwendung, an Zuneigung, das ist einfach nicht mehr da. Das ist leer. Da ist der Ofen aus. Vielleicht auch in unserer Nachfolge, dass wir irgendwie enttäuscht sind und denken, also als ich Christ geworden bin vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, da war irgendwie so eine Dynamik in mir und da habe ich anderen von Jesus erzählt und da war wirklich was da. Und da habe ich erlebt, dass Jesus eingegriffen hat, er hat zu mir geredet, er hat Wunder getan vielleicht, er hat mir Dinge gegeben für andere Leute, um sie zu ermutigen, ihnen zu helfen, aber da passiert nicht mehr so viel. Was dann? Ich denke, eine große Gefahr, in der wir häufig stehen, wenn wir merken, mein Leben ist nicht so, wie es mal war, ist, dass wir dann anfangen, irgendwie aktiv zu werden. Ich muss mehr Bibel lesen. Bibel lesen ist gut, ist aber nicht die Lösung. Ich muss mehr beten. Beten ist gut, ist aber nicht die Lösung. Ich muss vielleicht einfach einen Kurs besuchen. Wie kann ich anderen von Jesus erzählen? Ich kaufe mir jetzt ein Heft und mache, und dann tun und machen wir. Und all das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, wir bringen die leeren Krüge zu Jesus. Und da, wo wir unsere innere Leere zu Jesus bringen, da kann er Wunder tun. Ich denke, häufig ist es so, dass Menschen Angst davor haben, wirklich mit ihrer inneren Leere zu Jesus zu kommen. Aus Angst, was wird Jesus tun, wenn ich nichts zu bringen habe als Leere? Ich kann nichts vorweisen. Das Einzige, was ich bringen kann, ist meine eigene Armut. Und dann trauen wir uns nicht, zu Jesus zu gehen damit. Aber es ist ja so, der Kolosserbrief sagt das, dass in Jesus die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und das ist ja ganz einfach eine Logik. Wenn wir zu jemandem kommen, der die Fülle hat, da brauchen wir nichts zu beitragen. Er hat die Fülle. Jesus ist nicht darauf angewiesen, dass wir noch irgendwas zu seiner Fülle hinzutun. Er hat ja alles. Die Fülle ist da. Das heißt, wir können ja einfach mit unserer Leere kommen, damit er uns aus seiner Fülle heraus füllen kann. Und in dem Maße, in dem wir denken, ich muss ja irgendwas zu Jesus bringen, in dem Maße verhindern wir, dass er uns wirklich füllen kann. Weil wir werden nie an dem Punkt sein, wo wir denken, so jetzt habe ich genug, was ich Jesus bringen kann. Es wird immer nicht reichen. Es wird immer zu wenig sein. Und wenn wir darauf warten, hoffentlich erreiche ich irgendwann den Punkt, wo ich wirklich was vorweisen kann in meinem geistlichen Leben, dann kann Gott stolz auf mich sein und dann kann es wirklich vorwärts gehen. Der Zeitpunkt wird nie kommen. Wir können nur mit unserer Leere zu Jesus kommen, weil das Einzige ist, was wir zu bringen haben. Und genau darauf liegt ja auch sein Segen. Jesus fängt die Bergpredigt an mit den Worten, selig sind die geistlich Reichen? Nein. Selig sind die geistlich Armen. Die, die eben nichts bringen können, die sind gesegnet. Warum? Weil da, wo Leere ist, da kann Gott seine Fülle ausgießen. Wo sind wir da? 2. Korinther, 2. Korinther 4, Vers 7 sagt Paulus letztlich über seinen eigenen Dienst. Auch eine hochinteressante Stelle. Können wir die eben ranmachen? 2. Korinther 4, Vers 7. Achso, sorry. Habe ich gar nicht vorher gesagt, dass wir die brauchen. 2. Korinther 4, Vers 7 ist im ersten Punkt. Nee, wenn es nicht geht, geht es nicht. Das ist kein Problem. Ich dachte, das kann man schnell einblenden. Sorry. Nee, ist kein Problem, hätte ich vorher sagen müssen, das ist mein Fehler. Ich suche es dann eben hier. Da sagt Paulus Folgendes. In Vers 6 geht es letztlich darum, wie wunderbar das ist, was Gott tut, sein Evangelium, seine gute Botschaft. In Vers 6, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Und dann geht es weiter, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und das sagt der Apostel Paulus. Er sagt hier nicht, naja, Gott kann mich deswegen benutzen, weil ich so großen Eifer habe und weil ich so eine Einsatzbereitschaft habe und weil ich bereit bin, für Jesus zu leiden, ins Gefängnis zu gehen, zu sterben und weil ich so viele Gaben habe und weil ich ein Apostel bin und so weiter und so fort. Und deswegen kann Gott mich benutzen. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, das Unglaubliche, der Schatz, der ist einfach in zerbrechlichen Gefäßen. Mehr bin ich nicht, bin nur ein zerbrechliches Gefäß. Aber das Gefäß ist leer, sodass Gott seine Herrlichkeit, seinen Schatz einfüllen kann. Sodass, wenn ich jetzt in irgendeine Gegend komme, wo die Leute noch nie von Jesus gehört haben, und ich dann erzähle von dem, was Jesus für sie getan hat, dann merken die Leute, ja, das ist nicht irgendwie ein besonderer Paulus, der hier vor uns steht, sondern hier wirkt ein unglaublicher Gott. Und darum geht es in unserem Leben, dass Menschen, wenn sie uns sehen, nicht uns sehen, sondern Gott. Dass sie seine Herrlichkeit wahrnehmen, seine Größe wahrnehmen, seine Liebe erkennen. Und das passiert nur dann, wenn wir wirklich leer sind. Wenn wir nicht leer sind, dann sind wir voll, und normalerweise sind wir dann voll von uns selber. Und ich denke, wir alle kennen Menschen, die voll von sich selber sind, mit denen wir mal nichts zu tun haben. Und das geht nicht Christen ganz genauso. Das geht nicht nur uns Christen so. Auch Nicht-Christen wollen da letztlich nichts mit zu tun haben, weil es eigentlich nur nervt. Aber da, wo wir leer sind, wo wir uns von Gott füllen lassen, da kann seine Herrlichkeit durchstrahlen und Menschen werden mit seiner Liebe erreicht. Wann war das letzte Mal, wenn du zurückguckst auf dein eigenes Leben, wo du gekommen bist zu Jesus und alles, was du gebracht hast, war nur deine innere Leere? Wo du einfach nur da warst und zu Jesus gesagt hast: Herr, ich kann dir gar nichts bringen, bitte füll du mich. Das sind die Momente in unserem Leben, die uns wirklich reich machen. Das sind die Momente in unserem Leben, wo Gott selbst darauf wartet, weil er dann etwas tun kann in uns und für uns, was er nicht tun kann, wenn wir letztlich zufrieden sind. Ich lese noch eine andere Stelle in Epheser 1, Vers 19, wo letztlich ein ähnlicher Gedanke ausgedrückt wird. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft in uns den Glaubenden wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die unermessliche Kraft, mit der Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, die kann auch in uns wirken. Wann? Wenn dafür Raum ist. Und was Gott nicht macht, ist, dass er seine Kraft mit unserer Kraft verbindet. Sondern Gott wartet, bis wir ans Ende unserer eigenen Kraft kommen und sagen: Herr, ich kann es nicht mehr, ich schaff's nicht. Und ich habe manchmal mit Leuten geredet, einige 20 Jahre lang, haben letztlich das christliche Leben irgendwie versucht, aus eigener Kraft zu leben und kommen dann irgendwann an den Punkt, wo sie sagen: Ich kann es nicht mehr, ich mach das nicht mehr. Ich streng mich 20 Jahre lang an, das funktioniert für mich nicht. Und das ist genau der Punkt, wo sie Gott dann wirklich begegnen, weil sie jetzt endlich am Ende ihrer eigenen Kraft angekommen sind und endlich selber aufgeben, zu versuchen, die Dinge zu tun, die nur Jesus tun kann. Ich erinnere noch, wir waren mittlerweile 20 Jahren ungefähr auf einer Freizeit. Und das war eine wunderschöne Erfahrung, weil an dem einen Abend genau das bei mehreren von den Jugendlichen passiert ist. Die eine Pastorentochter in ihrem Zimmer mit ihrer Freundin zusammen ist in Tränen ausgebrochen, weil sie gesagt hat: Ich gebe das Ganze auf. Ich höre auf, Heuchlerin zu sein. Ich tue die ganze Zeit so, als sei ich christlich aufgewachsen, Papa Pastor, da. Ich mache alles mit, ich setze mich ein, ich arbeite mit in der Gemeinde und tue all die Dinge, die man von mir erwartet. Aber nichts davon ist echt. Nichts, ich merke bei nichts, dass Jesus irgendwas in mir wirkt. Jetzt will ich ihm wirklich begegnen. Und ich würde denken, an dem Abend wurde sie gerettet. Da ist Jesus das erste Mal wirklich begegnet. Und darauf wartet Jesus, dass wir ihm wirklich begegnen wollen. Wir sehen dann, dass die Diener, als Jesus ihnen sagt, dass sie die Krüge mit Wasser füllen sollen, genau das tun, was Jesus ihnen sagt. Sie füllen die Krüge mit Wasser. Sie hätten ja auch anfangen können zu argumentieren und zu sagen, die Waschungen sind vorbei, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber Maria hat ihnen ja vorher gesagt: Macht das, was Jesus euch sagt, genau das macht ihr. Und genau das machen sie. Und da lernen wir letztlich auch eine wichtige Lektion. Unser Gehorsam Jesus gegenüber beweist, dass wir ihm wirklich vertrauen. Vor Zeit der Navis, die man mit sich rumtragen konnte, angenommen, ich komme nach Görlitz, weiß nicht, wie ist jetzt der Weg hier zur landeskirchlichen Gemeinschaft, und dann frage ich jemanden auf der Straße, können Sie mir sagen, wo die landeskirchliche Gemeinschaft ist? Und dann sagt er, ja, fahren Sie vorne, die zweite links, dann rechts und dann sind Sie da. Wenn ich jetzt umdrehe und in die entgegengesetzte Richtung fahre und irgendwo die vierte links und dann die achte rechts, dann zeigt das ja ganz deutlich, dem Mann habe ich nicht vertraut. Würde ich ihm vertraut haben, hätte ich ja genau das gemacht, was er mir gesagt hat. Und genauso ist das in unserem Leben mit Jesus auch. Wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir auch gehorchen. Und wenn wir nicht gehorchen, zeigt das, wir vertrauen Jesus nicht. Wir denken, wir wissen es dann selber besser. Und auch da ist es so, ich denke, viele Christen leben letztlich ein Leben, wo der Glaube einfach nur eine rein intellektuelle Kopfsache ist. Und man weiß viele Dinge, man geht jahrelang zur Gemeinde, liest jahrelang die Bibel, weiß von daher ganz viel, ist auch alles schön und gut. Aber das Ganze ist nicht echt. Warum nicht? Weil der Gehorsam fehlt. Es ist letztlich alles nur eine Gedankenspielerei. Und es ist nicht wirklich geerdet im tatsächlichen täglichen Gehorsam, wo man das umsetzt, was Jesus einem zeigt. Und da können wir uns fragen, wann war das letzte Mal, dass Jesus dir etwas ganz konkret gezeigt hat? Und du dann gesagt hast, weil Jesus mir das gezeigt hat, ich habe es vielleicht in der Bibel gelesen oder in der Predigt gehört oder was auch immer, Jesus hat zu mir geredet und daraufhin gehe ich jetzt diesen konkreten Schritt. Daraufhin, als Beispiel, entschuldige ich mich bei dieser Person. Daraufhin spreche ich diesen Arbeitskollegen an. Daraufhin ändere ich meinen Erziehungsstil mit den Kindern. Daraufhin ziehe ich Grenzen bei Leuten, die übergriffig sind. Wann war das letzte Mal, wo wir klar gesehen haben, Jesus redet mit mir und daraufhin bin ich jetzt gehorsam, weil ich ihm vertraue? Nur dann, wenn wir diese Gehorsamsschritte gehen, nur dann erleben wir, wie Jesus eigentlich ist. Hätten die Diener sich zurückgelehnt und gesagt, ja gut, was weiß Jesus schon? Der ist hier irgendwie so ein Wanderprediger, läuft hier mit seinen Jüngern rum, erzählt viel von Gott, aber was weiß der denn schon von Essen? Was weiß der denn schon von Trinken? Was weiß der denn schon von Wein? Der hat doch keine Ahnung. Nur dadurch, dass sie gehorsam waren, haben sie letztlich das Wunder erlebt. Nur dadurch, dass wir gehorsam sind, öffnen wir Gott die Tür, in unserem Leben wunderbare Dinge zu tun. Als wir in Namibia gewohnt haben, war es so gewesen, dass wir ein Mädchen bei uns aufgenommen hatten, die hat 3 Jahre bei uns gewohnt. Und am Anfang hatte meine Frau sie zu Hause unterrichtet, weil sie letztlich in einer schwierigen Situation war. Musste letztlich aus der Schule rausgenommen werden, weil das eine Katastrophe war. War in der 3. Klasse, konnte nicht lesen und schreiben. Und da hat meine Frau gesagt, wenn wir nicht sofort sofort um sie kümmern, dann verliert sie den Anschluss komplett. Hat sie 3 Monate zu Hause unterrichtet, danach konnte sie lesen und schreiben. Und dann haben wir gebetet, Herr, was sollen wir jetzt als nächstes tun? Und die Gemeinde, in die wir gegangen sind, hatte auch so eine christliche Schule dabei und wir hatten den Eindruck, Jesus möchte, dass wir sie in die christliche Schule in der christlichen Schule anmelden. Dann haben wir mit dem Pastor geredet und mit der Schulleitung geredet und die haben auch gesagt, das ist in Ordnung. Und dann hat der Pastor angeboten, dass sie die Schulgebühren für sie übernehmen. War eine Privatschule. Und als wir gebetet haben, hatten wir den Eindruck, das möchte Jesus nicht, dass wir das Angebot annehmen, sondern Jesus möchte, dass wir ihm dafür vertrauen, dass er für dieses Mädchen sorgt. Und dann haben wir dem Pastor gesagt, das nehmen wir nicht an, das Angebot, das ist nett, aber das machen wir nicht. Wir denken, dass Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und das war hochinteressant, das haben wir den Mädchen dann auch gesagt. Und das war hochinteressant zu sehen, was im nächsten Jahr passiert ist. Jeden Monat hat Gott das irgendjemand anders aufs Herz gelegt, für dieses Mädchen Geld zu geben. Das eine Mal war es ein Ehepaar, die waren 3 Jahre vorher in Namibia gewesen, hatten das Mädchen kennengelernt, hatten uns einfach, wir waren monatelang nicht in Kontakt gewesen und schreiben uns einfach eine E-Mail, ja, wir wollen euch gern so und so viel Geld überweisen, gibt es irgendwelche Sachen in Namibia, wofür ihr das benutzen könnt? Und dann haben wir geschrieben, ja, es gibt 3 Sachen, wir könnten es entweder dafür benutzen oder für Dafas Schulgeld benutzen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann benutzt das für Dafas Schulgeld. Und nächsten Monat ist wieder was anderes passiert, hat sich jemand anders gemeldet. Und so ist jeden Monat praktisch ein Wunder passiert. Und das haben wir dem Mädchen gesagt. Wir haben gesagt, wir haben das Geld nicht, hatten wir wirklich nicht. Aber wir haben ihr gesagt, wir vertrauen, dass Gott für dich sorgen wird, weil er dich lieb hat. Und dadurch, dass wir diesen Gehorsamsschritt gegangen sind, haben wir jeden Monat Wunder erlebt. Ich weiß noch, der Januar war das Schwierigste, weil bis zum 31. nichts gekommen war. Und das macht Gott. Wenn wir Gehorsamsschritte gehen, Glaubensschritte gehen, dann prüft er unseren Glauben. Also gut so. Aber es ist schwierig. Ich weiß noch die innere Spannung, in der ich war. Okay, heute ist der letzte Tag. Was erzählen wir diesem Mädchen, wenn das Geld nicht kommt? Aber Jesus ist treu. Am 31. ist es angekommen. Und das, was jetzt passiert, Jesus tut also dieses Wunder, die Diener merken, das ist nicht länger Wasser, das ist jetzt plötzlich Wein geworden. Und sie merken, wow, warum tut Jesus das? Warum tut Jesus dieses Wunder? Warum tut er generell Wunder? Das sehen wir in in Johannes 2, Vers 11. Da steht dann, so vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit. Das Resultat? Und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das, was Jesus tun möchte in unserem Leben. Er möchte seine göttliche Herrlichkeit offenbaren. Er möchte wunderbar wirken in unserem Leben, sodass wir erkennen, Jesus ist so viel größer als alles, was ich bisher dachte. Jesus kann so viel mehr, als was ich mir bisher vorgestellt habe. Er kann mein Leben so radikal umwandeln, das hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Jesus kann an anderen so wunderbar wirken, das zeigt einfach, wie groß seine Herrlichkeit ist. Das ist Jesu innerstes Anliegen. Er möchte sich selbst offenbaren. Er möchte uns zeigen, wie er wirklich ist. Und es ist ja klar, dass die beste Gelegenheit dafür, dass Jesus zeigen kann, wie er ist, Wunder sind. Denn das war den Jüngern ja ganz klar, das war den Dienern ganz klar, dass hier jetzt plötzlich, oh ja, so ist besser, dass hier jetzt plötzlich Wein ist, ist ja nicht, weil die Diener so einen guten Job gemacht haben. Das ist auch nicht, weil die Familie so gut vorgesorgt hat. Der einzige Grund, warum jetzt plötzlich Wein da war anstatt Wasser, war Jesu Eingreifen. Wo sind die Dinge in unserem Leben, wo wir ganz klar sagen können, das lässt sich nicht anders erklären, als allein durch Jesu Eingreifen? Das sind letztlich die Dinge, auf die diese Welt wartet, zu sehen. Wenn wir uns die Welt angucken, ich denke, es ist ganz deutlich, gerade in Deutschland, mit welcher Geschwindigkeit die Menschheit auf den Abgrund zurennt. Das ist krass. Und ich würde nicht denken, dass wir sie irgendwie daran hindern können oder aufhalten können, es sei denn, sie sehen etwas von Jesu Herrlichkeit. Sie sehen etwas davon, Jesus kann wirklich Leben radikal verändern. Ich weiß nicht, wie es ist mit Drogen in Görlitz, aber ich könnte mir gut vorstellen, das ist vielleicht ein Problem. Das müssen doch Drogenabhängige erleben. Jesu Herrlichkeit ist ausreichend, um mein Problem zu lösen, meine Abhängigkeit zu durchbrechen. Und das kann Jesus. Wir waren ein Jahr in Nordirland und haben da in der christlichen Drogenrehabilitation mitgearbeitet. Und wir haben gesehen, wie sieht das aus, wenn sich eine Heroinabhängige, die schon in der Zeitung stand, weil sie so gewalttätig war und im ganzen Land bekannt war, wenn die ihr Leben Jesus öffnet. Was Jesus dann tun kann, ist einfach unglaublich. Seine Herrlichkeit ist wirklich großartig. Geben wir Jesus Raum dafür, dass er in uns, in unserem Leben, seine Herrlichkeit offenbaren kann. Das ist die Herausforderung für heute. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass ja, da, wo extrem schwierige Situationen sind, die uns und unsere Fähigkeiten völlig übersteigen, dass für dich überhaupt gar keine Schwierigkeit ist, sondern ja, du kannst eingreifen, kannst Dinge tun, die eigentlich unglaublich sind, aber wenn wir dich kennen, dann sind sie nicht unglaublich, sondern fast normal, weil du so wunderbar bist. Danke, Herr, dass du in unserem Leben wunderbare Dinge tun möchtest. Und ich danke dir auch dafür, dass da, wo wir dir unsere Herzen öffnen, du genau das tust. Amen.